Ich habe die Losung von diesem Tag mitgebracht. Ich habe sie gestern gelesen, so für heutigen Tag, und ich fand es so, Und könntest du schon einblenden? Das steht in, es gibt ja in den Losungen immer so, ein Vers wird ausgelost aus dem Alten Testament und dazu wird eins aus dem Neuen Testament kommen, ja. Ich lese es einfach vor, oder ist es schon da? Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die eine gute Woche hatten. Was ganz Neues, ja. Das ist aus der Sicht des natürlichen Menschen. Aber die Sicht Gottes ist anders. Und die Sicht der neuen Schöpfung ist auch anders. Es heißt, die den Herrn suchen. Warum? Weil Gott sich finden lässt von denen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und weil die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Es ist, kommt wirklich ganz stark darauf an, was für eine Perspektive man hat, den Blickwinkel. Und das nächste, in Römerbrief, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. So ist es. Nicht aus unserer Kraft. Wie steht es irgendwo geschrieben? Nicht durch Kraft und nicht durch die Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Heute waren wir im Gebetsraum oben und da hatte Josia ein ganz krasses Bild, wo das Volk Israel durch das Meer geht und wo sie rauskommen und das Meer stürzt ein und bedeckt alle ihre Feinde. Und er sagt, Gott sagt, dass es alles Negative für diese vergangene Woche, das soll da unter dem Wasser bleiben. Und wir sollen frei sein, nach vorne schauen, voller Freude, voller Dankbarkeit. Ich habe für heute wiederum kommt es auf die Perspektive, auf den Blickwinkel, eine sehr, spannendes Thema. Gottes Gaben und unsere Aufgaben. Es steht im zweiten Brief von Petrus, im ersten Kapitel, da ab dritten, glaube ich, Vers und so. Ne? Und wenn wir aus dieser menschlichen Perspektive schauen, da ist es tatsächlich, da ist es eine gewaltige Spannung. Was sind Gottes Gaben und was sind unsere Aufgaben, was ist unsere Verantwortung dafür? Aber ich möchte heute ein bisschen diese beiden Seiten zeigen und viele Menschen quasi erschrecken schon, wenn sie sich mit einigen Geboten so auseinandersetzen. Aber ich fand das heute auch, dieses Zeugnis von Lilia, so stark aus dem Geistlichen, von Jesus aus, fließt es in den natürlichen Bereich und manifestiert sich da. Nicht aus unserer Kraft, nicht aus menschlicher Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Und dann hat es einen ganz anderen Level und es belastet den Menschen nicht. Aus seiner Perspektive, wisst ihr, und ich möchte jetzt, ich habe es irgendwann vor vielen Jahren gelesen, es trafen sich zwei Christen, Gläubige. Ja, es sind nicht alle Christen gläubig. Und einer ist ein Anfänger und der andere ist schon grau geworden auf dem Weg des Glaubens mit dem Herrn. Und sprechen so über Gott und die Welt. ja, wahrscheinlich auch so ein grauer Kopf wie ich. Und dann sagt der Anfänger, weißt du, sagt er, ich habe da Schwierigkeiten mit einigen Bibelstellen, weil ich sie nicht verstehe. Und der Alte sagt, oh, sagte, ich habe viel mehr Probleme mit den Bibelstellen, die ich sehr wohl verstehe. Ja. Und ich muss sagen, ich dachte auch ganz oft so, oh, ja, das ist ja auch gar nicht so einfach, manche Gebote des Herrn zu erfüllen und zu halten. Und Jesus sagt ja, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Und ich muss sagen, das ist gar keine, ich habe es immer so als Ermahnung verstanden. Nein, das ist keine Ermahnung, das ist ein Zuspruch. Das ist eine Verheißung. Wer ihn liebt, der wird seine Gebote halten. Und wisst ihr auch, manches, was Jesus gesagt hat, war es auch für die Jünger erstmal, waren sie wie gegen den Kopf gestoßen. Als Jesus zum Beispiel spricht von der Ehe, spricht von den Pflichten, die ein Mann gegenüber die Frau hat, weil obwohl sie ein Gottes Volk waren, auch da waren die Ansichten auf die Beziehung zwischen Mann und Frau ganz anders als das, was Jesus ja vorgesprochen hat oder hingewiesen hat, weil vieles war durch das Fleisch, so steht es geschrieben, ist geschwächt worden. Da sind verschiedene Denkweise, verschiedene Denkmuster reingeflossen, aber Gott hat immer noch die gleiche Sicht auf eine Ehe. Und Jesus spricht es so. Und die Jünger sagen, wenn das so ist, wenn die Sache so steht zwischen Mann und Frau, dann empfiehlt sich es lieber gar nicht zu heiraten. Ja. Und dann kennt ihr auch diese Geschichte, die steht genau da, in dem gleichen Kapitel im Matthäus-Evangelium, wo es um diese Ehe geht. Da kam ein Jüngling und hat Jesus gefragt, was soll ich tun, dass ich in das Himmelreich komme oder in das Reich Gottes komme? Und Jesus hat ihm gesagt, erfülle die Gebote, halte die Gebote. Und so in diesem ganzen Gespräch, es steht geschrieben, Jesus hat ihn lieb gewonnen und sagt, komm, verkauf alles, was du hast, verteile es unter den Armen, komm und folge mir. Und das war für ihn, also er hat gesagt, oder er ist traurig weggegangen, weil er sehr reich war. Er hatte viele Ländereien und großes Gut und so ne. Und Jesus war auch betrübt darüber und sagt, wie schwer ist es, für die Reichen in das Himmelreich zu kommen. Es ist einfacher für ein Kamel durch das Nadelöl durchkommen, als für einen Reichen in das Reich Gottes. Und es steht geschrieben, da erschraken die Jünger und fragten, wer kann dann gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist dieser Moment, wo ich diesen Unterschied reinbringen möchte, zwischen verschiedenen Blickwinkeln, verschiedenen Sichten und so. Den Moment möchte ich hervorheben. Nicht die Ziele werden herabgesetzt durch das neue Bündnis, nicht die Ziele und nicht die Gebote werden verwässert, sondern das Göttliche im Menschen, der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, den wir empfangen. Oder in anderen, Besonnenheit wird auch mit Selbstbeherrschung übersetzt. Also dieser Geist soll die Herrschaft in uns übernehmen, dass wir stark werden. Also ich kenne aus meinem Leben zu gut die Erfahrung, wenn man versucht, aus menschlicher Kraft irgendwelche Dinge anpacken. Bis zum bestimmten Alter, ich habe alles Mögliche versucht und ich bin immer wieder gescheitert. Immer wieder gescheitert, bis Gott mir so diese Offenbarung der Sohnschaft geschenkt hat. Und hat gesagt, du musst kommen, so wie du bist. Das, was ich aus dir machen werde, das wird gut sein. Aber nicht, was du aus deiner eigenen Kraft hervorbringst. Und irgendwann war es auch so, dass der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und hat gesagt, Jakob, leg dich nicht fest in dem, was du erkannt hast, sonst kann ich dich nicht mehr belehren. Was ist, was glauben wir? Was glaube ich, was glaubst du? Ist das, was du unter Glauben verstehst, wirklich Glaube? Das ist natürlich so eine ziemlich krasse Aussage. Aber ich möchte dir auch kein schlechtes Gewissen machen oder dich unter Druck setzen oder deine Zweifel noch vergrößern. Nur manchmal muss vieles auf den Prüfstand. Bringt mich meine Erkenntnis näher zu Gott, das, was ich, wie ich die Schrift verstehe, wie ich Gott verstehe. Bringt es mich näher zu Gott? Bringt es mir Leben in meinem Geist? Oder vielleicht leiden wir unter Druck und Frust? Ich möchte noch eine Bibelstelle aus Johannes 7, Johannes Evangelium, das Kapitel 7, 37. und 38. Vers, zwei Verse möchte ich lesen. Ich lese es einfach lieber hier, das Handy kann man vergessen. An dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, es war das Fest der Laubhüttenfest im Herbst, also halbes Jahr bevor das Passa gefeiert wurde und wo Jesus den Weg der Kreuzigung gegangen ist. Also stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und ich habe einfach eine Frage. Das, was Jesus sagt, hört sich das nach Mühsal an? Hört sich das vielleicht nach Druck an? Nach etwas Schwerem? Es hört sich nach Fülle des Lebens an. Ein Angedocktsein bei der Quelle des Lebens, wo alles übersprudelt, wo so viel Freude ist, wo so viel Freiheit ist. Wenn du oft gefrustet bist, wenn du Lasten in dir trägst und die Freude am Leben verschwunden ist, so ist es an der Zeit, dass das Herz auf den Prüfstand muss. Sind meine Ziele im Leben klar und korrekt gesetzt? Sind die Prioritäten richtig eingeordnet? Was ist letztendlich meine Identität? Übrigens, ich habe da ausgelegt 20 Listen solche. Da steht alles, alle Bibelstellen oder vielleicht ganz viele, schätze mal 14, 15, unsere Identität in Jesus Christus. Und wenn der Gottesdienst zu Ende ist, du kannst eins mitnehmen oder ein Foto davon machen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns mit diesen Wahrheiten auseinandersetzen, nachsinnen und nachdenken. Die Antworten, was unsere Identität ist, wer wir sind in Christus, die können wir allein im Wort Gottes finden, wenn wir mit dem Wort des Herrn vertraut sind. Und das sollten wir. Das ist auch kein Druck. Das ist ein Aufruf zum Leben. Jesus hat einmal gesagt, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sie sind Leben. Das Leben erschlägt jemanden nicht. Das Leben bringt so richtig Schwung rein in uns, ja? Und bringt Freude, bringt Hoffnung. Also, wenn das sich so verhält, dass diese Worte, die Jesus seine Lehre, ist Geist und es ist Leben, dann ist es nicht nur für unseren Intellekt, für unseren Verstand, sondern auch für unseren Geist. Geistliche Dinge können nur auf der Ebene des Geistes beurteilt werden. Das sagt Paulus an einer Bibelstelle. Sonst sind diese Schall und Rauch, dass der natürliche Mensch begreift das nicht. Zum Beispiel, du kannst einem Papagei einige Worte beibringen, sodass er die auch aussprechen kann. Habe ich schon selber gehört, wie Papageien irgendwie was plappern, ja? Aber das bedeutet doch nicht, dass der Papagei auch den Sinn dieser Worte versteht und dementsprechend Entscheidungen treffen und handeln kann. So ist es mit dem natürlichen Menschen. Auch dann, wenn er sich ein Christ nennt. Ich habe ja gesagt, es gibt gläubige Christen und auch Ungläubige. Ja, auch wenn ein Christ sich nennt, aber nicht aus dem Geist lebt. Und so werden viele Begriffe aus dem Wort wiederholt gesprochen. Habe ich mich auch oft schon darauf ertappt und so eine, man spricht etwas, aber verstehe ich auch wirklich den Sinn dieser Worte, den geistlichen Sinn, dass es quasi mein Herz füllt und aus meinem Herzen strömen kann. Also diese Begriffe, die in die Bibel sind, ob sie wirklich greifen und das bewirken, wozu sie da sind, nämlich die Veränderung der Gesinnung. Darum geht es, dass unsere Gesinnung verändert wird. Deswegen sollen wir über das Wort nachsinnen und nachdenken. Den Heiligen Geist bitten, dass er uns das Wort aufschließt, erklärt, offenbart. Wisst ihr, Jesus hat einmal gesagt, wenn er, der Geist der Wahrheit, kommen wird, er wird euch an alles erinnern, was ich zu euch gesprochen habe, und er wird euch in alle Wahrheit führen. Es geht nicht nur darum, den Text der Bibel zu verstehen, sondern auch den Geist wahrnehmen. Ja? Was bedeutet es für mich oder auch für dich persönlich, eine neue Schöpfung zu sein? Verstehe ich das, was in mir wirklich neu geworden ist? Was bedeutet, dass ich in Christus oder Christus in mir wohnt? Ist das Reich Gottes eine Realität für mich persönlich? Kann ich es sehen, wahrnehmen? Jesus hat gelehrt über das Reich Gottes. Und wir können wie viel davon in die Bibel lesen, aber dass es in uns lebendig wird. Ne? Wir sollen auch klar unterscheiden zwischen Sein und Schein. Menschen können vieles nachahmen und nachwirken, so, wo man denkt, so, wow, das ist ein guter Christ, aber er kennt Gott gar nicht, er lebt gar nicht, er ist ein ordentlicher Mensch und so, ne? Aber das geistliche Leben ist nicht vorhanden. Klar ist es auch, dass unser Leben, wenn ich aus dem Geiste lebe, so steht es geschrieben irgendwo auch, wenn wir aus dem Geist leben, so lasst uns auch dem Geiste nach wandeln, dass es im praktischen Leben, dann wird es auch wirklich von ganz anderer Qualität sein, als das, wenn jemand aus natürlicher Ebene, auf der natürlichen Ebene versucht, guter Mensch zu sein. Aber zuerst kommt das Sein. Wer bin ich? Ich muss eine neue Schöpfung sein in Christus. Danach kommt das Leben, das Jesus in mir sichtbar macht. Also erst das eine, dann das andere, nicht umgekehrt. Wisst ihr, ich kann ein wenig schwimmen, aber das macht mich noch nicht zu einem Fisch. Ja? Der Papagei, der gelernt hat, etwas nachplappern, ist auch deswegen noch kein Mensch. Und ich habe die letzten Monate so mehr darüber nachgedacht, auch mein Leben geprüft und so eine, und gebetet: Herr, zeig mir, wie bin ich in dir? Wer bin ich in dir, dass ich aus dieser Wahrheit leben kann? Es sind so viele Verheißungen, Versprechen. Paulus sagt im 8. Kapitel Römerbrief, dass wir in Christus mehr als Überwinder sind. Heute hat Robert das auch gesprochen, glaube ich. Überwinder, über Überwinder hast du gesprochen. Ja? Warum sehe ich davon ja, etwas zu wenig? Der Heilige Geist zeigte mir, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen einem Lebewesen und dem Lebensraum, in dem dieses Lebewesen wohnt. Kam mir einfach so, habe darüber nachgedacht und es ist mir irgendwo ganz wichtig geworden, auch das hier zu erwähnen. Als Gott die Lebewesen ganz am Anfang geschaffen hat, hat er auch für jedes Lebewesen bestimmten Lebensraum geschaffen. Die Fische im Meer, in den Flüssen, die kriechenden Tiere auf der Erde, für bestimmte, zum Beispiel für den Affen ist der Dschungel sein Zuhause. Er wohnt auf den Bäumen. Die Vögel bewohnen die Luften. Und zum Beispiel der Fisch, der fühlt sich wohl im Wasser. Da findet er Nahrung, da schläft er, da vermehrt er sich. Und dem geht es pudelwohl da im Wasser. Aber mir nicht, ich würde ertrinken da. Ne? Aber wenn die Umstände, wenn der Lebensraum gesund ist, dann wird auch das Tier oder das Lebewesen gesund sein. Man spricht heutzutage ganz viel auch davon, dass manche Arten verschwinden, weil ihnen der Lebensraum genommen wird. Zum Beispiel die Affen und so. Ne? Wenn du diesen Fisch aus dem Wasser, aus seinem Lebensraum rausnimmst, ihn nach Hause bringst, schön auf dein Bett hinlegst und ihm die beste Speisen anbietest, er wird trotzdem sterben, weil es nicht sein Lebensraum ist. Wenn man den Affen von dem Baum runternimmt und irgendwo in die Savanne aussetzt, er wird danach nicht lange überleben. Warum? Weil er da nichts findet zum Fressen. So in den Bäumen, da turnt er rum von einem Baum auf den anderen, seine Muskeln werden stark und es geht ihm gut da. Ne? Aber wenn er versetzt wird irgendwo in eine Steppe oder so, ne, da wird er eingehen, der wird krank und irgendwann stirbt er. Ich habe gelesen von einigen Vögeln, Mauersegel, Mauersegler, habt ihr schon so einen Begriff gehört? Ja. Die verbringen die meiste Zeit in der Luft, nicht irgendwo sitzend, in der Luft. In der Luft jagen sie, da finden sie ihre Nahrung. Da, ich habe gelesen, da paaren sie sich sogar in der Luft. Da schlafen sie während des Fliegens. Es ist ganz krass. Aber das ist ihr Raum, wenn du ihnen die Flügel beschneidest, und sie können nicht fliegen, die werden auch eingehen, werden krank und werden sterben. Und da frage ich mich und ich frage auch dich, uns als eine neue Schöpfung, was ist dein Lebensraum? Hast du ihn gefunden, dass du da wohnst, dich ernährst, sodass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. So steht es in 2. Korinther 5, 17. Unser Geist ist von Neuem geboren und wir gehören zum Reich Gottes. Das ist unser Lebensraum, das Reich Gottes. Das Reich Gottes hat einen König. Das ist unser Herr Jesus Christus und sein Geist erfüllt dieses Reich. So sind wir in Christus. Unser Körper ist noch nicht die neue Schöpfung. Er muss noch erlöst werden. So steht es im Römerbrief, beschreibt das Paulus. Also ist unser Körper nicht in Christus. Aber er kann ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und wir haben eine Seele, das ist unsere Persönlichkeit. Alles, was dazugehört zu unserer Seele, unsere Denkweise, unsere Empfindungen und damit auch Emotionen, Gefühle haben ja ganz starken Einfluss auf unser Leben. Unser ganzes Bewusstsein muss auf die neue Schöpfung ausgerichtet sein und dem Geist unterstellt sein. Ich würde sagen, du musst deine Seele richtig auf die neue Schöpfung trimmen. Zack, immer wieder sich klar machen, bewusst machen. Ich bin ein neuer Mensch und mein Lebensraum ist das Reich Gottes. Wie steht es geschrieben? Trachtet zuallererst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird es euch alles zufallen. Dann wirst du dich wohlfühlen in deiner Haut, du neuer Mensch. Und das ist unsere Aufgabe, uns ausrichten und leben da, was unser Lebensraum ist. Und das geht durch den Glauben und die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr könnt euch noch jetzt erinnern, wo ich gelesen habe in Johannesevangelium, wo Jesus hat gesagt, Ströme des lebendigen Wassers werden fließen aus uns, wenn wir bei ihm angedockt sind und den Heiligen Geist empfangen haben, voll des Heiligen Geistes sind. Dazu ruft uns die Schrift auf, werdet voll des Heiligen Geistes. Der echte Glaube wird immer einen starken Einfluss auf unseren Willen, unsere Denkweise und damit auch auf unser Reden und Handeln haben. Wenn du wissen möchtest, wie ein echter Glaube aussieht, musst du Jakobusbrief studieren. Gefällt nicht jedem. Jakobusbrief, ich habe auch schon Kommentare dazu gehört. Oh, viel zu viel Druck, viel zu viel Herausforderung. Aber das ist aus falscher Perspektive. Aus der Perspektive Gottes. Wir sollen uns da wie ein Fisch im Wasser fühlen. Alles, was in unserem neuen Leben geschieht, dieses Leben, das wir von Jesus Christus empfangen haben, geschieht aus Glauben und durch den Glauben. Das ist wieder so etwas wie ein, dass wir schon so oft gehört haben, dass wir gar nicht mehr da hängen bleiben irgendwie, dass es bei uns nicht greift. Und jeden Begriff muss man immer mehrmals durchlesen, nachdenken, nachsehen. Was bedeutet das? Wir kommen zu Gott aus Glauben, aus Überzeugtsein vom Evangelium, aus Gewissheit, dass Gott wahrhaftig und treu ist. Wenn wir vor Gott stehen, wird dieser Glaube zu einem Kanal, zu einem ausgestreckten Arm, einer Hand des Geistes, womit wir empfangen können. Ja? Durch diesen Geist, durch diesen Glauben empfangen wir alles, was wir brauchen zum Leben. Ja, und so komme ich jetzt zu dieser Bibelstelle, die mich inspiriert und motiviert hat für diese Predigt. Das, was ich sage, dass auf die Perspektive kommt es an. Wenn du aus dem falschen Blickwinkel, dann wird es dich tatsächlich überfordern. Aber wir lesen es einfach vor. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Lust. Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens. So steht es in Johannes. Ne? Durch die Lust. Eben deshalb reicht aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet, in eurem Glauben, nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Glauben, ja? In euren Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei welchem diese Dinge nicht sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorherigen Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln, denn also wird euch reichlich dargereicht werden, den Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilens Jesus Christus. Oh, man kann sagen, ja, es ist sehr herausfordernd, wenn man eine falsche Perspektive ohne den Geist Gottes, ohne die ganz neue Einstellung, das ist quasi, wir müssen uns da in diesen Ordnungen Gottes bewegen, wie der Fisch im Wasser. Und dass dadurch, dass wir immer wieder die Beziehung zu Gott erneuern, immer wieder mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir stark werden, auch diese Dinge ja, hervorbringen durch den Glauben. Also, als ich diese das erste, ja nicht das erste Mal, aber als sie mir so aufgefallen ist, diese Bibelstelle, habe ich sie gelesen und ich habe ein Bild gehabt, ein riesiger Baum voller Früchten, alle möglichen Früchten da, von Himbeeren, Apfel, Birnen, Bananen, Brot, Käse, Wurst, alles war da, alles was deine Seele, ja, alles was deinem Gaumen gut tut und deine Gesundheit. Aber die Sache ist die, das ist irgendwo doch hoch, da komme ich nicht dran. Wenn ich da unten sitzen bleibe und nur anschaue, ich werde da verhungern. In Angesicht dieser ganzen Fülle von dem, was Gott uns schenkt, so beschreibt es auch der Petrus, dass alles ist uns dargereicht von Gott. Alles ist geschenkt worden. Aber ich muss da irgendwie rankommen, vielleicht eine Leiter bringen. Ich bin ja kein Affe, dass ich zack hochgesprungen bin und bin ganz oben und kann mich da satt essen. Vielleicht eine Leiter. Was ist die Leiter im geistlichen Bereich für mich oder für dich? Das ist unser Glaube. Der Glaube, der dich in die Beziehung zum Herrn führt, um ihn zu erkennen. Wir können erkennen nur durch Beziehung. In der Ehe steht Erkennen für Intimität. Verbringe Zeit mit dem Herrn, im Gebet, in seinem Wort. Suche seine Gegenwart in Anbetung. Jesus sagt, wer mich liebt und meine Gebote, wird meine Gebote halten. Ja, das ist keine Herausforderung oder keine Ermahnung, es ist ein Zuspruch. Liebe ist eine Macht. Es ist ganz einfach für jemanden, den man liebt, etwas Gutes tun, oder? Für den man nicht mag, ja, da überlegt man sich das noch. Ja, und so sind wir Beschenkte. Alles fließt zu uns durch seine Erkenntnis. Wenn wir Zeit verbringen mit ihm, wenn wir mit ihm, mit Jesus Tag für Tag gehen, wird das, seine Kraft wird in uns freigesetzt, so wie Lilia erzählt hat. Jesus spricht zu ihr, sie geht und tut es. So, Alle kostbaren Verheißungen, die uns freisetzen und dazu befähigen, teilhaftig zu sein seiner göttlichen Natur, ist das nicht eine starke Verheißung? So wie Gott zu sein, an seiner göttlichen Natur teilhaftig zu sein. Und gerade deshalb, weil wir so beschenkt sind, sagt Petrus auch, sind wir in der Lage und fähig, diese Frucht des Geistes hervorbringen, zu dem uns Petrus aufruft. Könntest du diese, die Frucht, da sind auch 7 Punkte, die Petrus nennt, ja, es sind verschiedene Übersetzungen und deswegen habe ich das auch ein bisschen aus der russischen Übersetzung so rausgelesen, um verständlicher, dass wir das verstehen auch. Ich werde die nicht 1:1 jetzt oder jeden Punkt da ansprechen und allein der Heilige Geist, wenn du darüber nachsinnst, er kann dir offenbaren, ganz klar in deinem Herzen, was es für dich persönlich bedeutet. Ja, das ist auch irgendwo unsere Verantwortung. Und das können wir nur, weil wir neue Schöpfung sind, leben. Wirklich leben. Nicht ab und zu. Und wir sollen keine Gäste sein im Reich Gottes, sondern Einwohner. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen einem Gast und einem Bewohner. Bist du in Christus? Dann kannst du es. Das neue Leben, das ewige Leben ist kein Selbstläufer. Es ist von uns ganz persönlich zu ergreifen durch die Erkenntnis dessen, der uns durch die eigene Herrlichkeit und Tüchtigkeit gerufen hat. Jesus Christus, der in Johannes Evangelium, das gefällt mir so, wie Johannes das beschreibt, aus seiner Fülle haben wir Gnade um Gnade empfangen. Die haben das so ganz, diese Fülle konnten sie, die konnten sehen, wie Jesus gehandelt hat, wie er die Menschen geliebt hat. Und so hat sich seine Herrlichkeit offenbart in seine Vollmacht und in seine Liebe auch. Ja. Und so hat er sie, weil sie das gesehen haben, wurden sie hingezogen zu ihm. Und wenn die Menschen um uns herum sehen, wie wir das leben, wie Christus, so wie Paulus an einer Stelle sagt, Christus ist mein Leben. Christus lebt in ihm und durch ihn. Also im Vers 8 noch, in diesem Brief von Petrus, da steht es, wenn es in euch ist und mehr wird, ne? Das heißt, wir haben es vielleicht nicht zu 100% gleich. Und Gott erwartet es auch von uns gar nicht. Aber, dass wir darin wachsen können, dass wir da stark werden. Und ja, damit möchte ich euch auch segnen. Und ich wollte noch aus dieser Liste, die ich zusammen da gestellt habe, Identität, wer bin ich in Jesus Christus? Nur ein paar Punkte wollte ich herauslesen. In Christus bin ich erkauft und erlöst durch sein kostbares Blut, steht in 1. Petrus. In Christus bin ich wiedergeboren zu einem neuen Leben durch seine Auferstehung von den Toten, steht auch in Petrus Brief im 1. Kapitel, im 3. Vers. In Christus bin ich fähig, alles zu tun, wozu er mich beruft. In Philipperbrief. In Christus bin ich eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Meine Vergangenheit hat keine Macht mehr über mich. Das sind doch starke Bibelstellen. In Christus bin ich nach dem Bild Gottes in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen. In Christus bin ich in der Lage, das siegreiche Leben zu führen, das er für mich vorgesehen hat. Wenn du möchtest, dich damit beschäftigen, wie gesagt, ich habe da einige Seiten hingelegt auf den Tresen. Gott segne uns, jeden von uns, dass wir in dieser Fülle vom Beschenktsein von unserem Gott, der uns liebt und der uns alles darbietet zu einem Leben, das wirklich siegreich ist, das erfülltes Leben sein kann. Ne? Ich möchte noch einmal beten. Vater, danke dir für dein Wort. Danke für dein Wort, das uns inspiriert. Danke für deinen Geist, der uns die Kraft gibt, in diesem Wort zu leben, der uns die Wahrheit wirklich offenbart aus dem Wort. Danke dir, du bist so gut zu uns. Dich wollen wir ehren und dir gehorsam sein. Amen.